Deutschlandfunk. Der Tag.
Na, müssen wir zum Herbst und Winter doch wieder die Masken rausholen?
Wir haben sehr, glaube ich, gelitten unter den Einschränkungen der Sozialkontakte, die wir vornehmen mussten zum Zeitpunkt, als Corona eine neue Erkrankung, weil wir keine Impfung hatten und keine Immunität der Bevölkerung bestand. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie risikoreich er es empfindet. Ich gebe dazu keine grundsätzliche Empfehlung.
Ein Appell an die Eigenverantwortung vom Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Vielleicht haben Sie und vielleicht habt ihr das ja auch schon gemerkt, auf der Arbeit, im Freundes- und Bekanntenkreis, da wird schon wieder ordentlich rumgeschnupft, ne? Klar, das ist nicht immer und alles Corona, aber seit einigen Wochen steigen die Zahlen eben wieder an. Das meldet das RKI, das Robert-Koch-Institut. Wird die Lage angespannt oder bleibt sie relativ entspannt für diesen Herbst und Winter? Da werfen wir gleich einen Blick drauf. Und das zweite Thema bei uns ist das Urteil gegen einen Anführer der sogenannten Proud Boys. Das ist eine rechtsradikale Gruppierung aus den USA, die mitverantwortlich war auf den Sturm aufs Kapitol. Welche Rolle dieser einschneidende Tag 2021 noch spielt in der gesellschaftlichen Debatte und das eben auch mit Blick auf die Anklage gegen Donald Trump, auch darum wird's gehen. Sonja Meschke hat mein Name. Jetzt geht's los. Und ich gucke noch mal kurz auf den Tacho bzw. aufs Datum. Es ist tatsächlich schon wieder, ja, fast Herbst, kann man sagen, ne? 1. September immerhin. Und eben damit auch die Zeit für all die Erkältungsviren, die um uns herum fliegen. Wie sieht's aus mit der Corona-Lage? Dazu habe ich mich verabredet mit Martin Meyer aus unserer Wissenschaftsredaktion. Ja, Martin, lange nicht mehr über Corona gesprochen, oder kommt mir das nur so vor?
Nee, das stimmt. Also zumindest im Podcast haben wir lange nicht drüber gesprochen. Ich selber rede natürlich noch mit meinen Kollegen in der Wissenschaftsredaktion drüber. Und witzigerweise, gestern hat mich ein Freund gefragt, wie es eigentlich aktuell aussieht. Also ganzes Thema noch nicht rum.
Okay, dann lass uns doch mal schauen. Wir wollen das jetzt noch mal ein bisschen einschätzen mit dir zusammen, wie vielleicht der Herbst oder dann eben auch der Winter wird. Also ich habe noch mal nachgeschaut. Die aktuelle Inzidenz liegt laut RKI bei 5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Wobei, wie genau die Zahlen jetzt sind, das können wir auch gleich nochmal besprechen. Insgesamt wird die Lage aber ja relativ entspannt noch eingeschätzt. Also Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, der sieht das so. Carsten Watzel, ja mittlerweile auch bekannter Virologe zum Thema Corona, der beurteilt das ähnlich. Wie würdest du das denn aus wissenschaftsjournalistischer Sicht betrachten?
Also auch erstmal relativ entspannt. Es kann sicher sein, dass wir nochmal so Wellen kriegen, was Corona angeht, also dass die Zahlen nochmal hochgehen. Aber wir müssen ja jetzt immer mehr drauf gucken, gibt es schwere Verläufe? Das ist ja das eigentlich Entscheidende im Moment. Und das sieht tendenziell eher nicht so aus und ist, glaube ich, auch nicht so zu erwarten, weil wir haben eine relativ gute Grundimmunisierung von Menschen und die Impfung schützt ja vor diesen schweren Verläufen, die dann wirklich ins Krankenhaus müssen. Da sieht es also relativ gut aus und insofern würde ich auch sagen, würde ich mich anschließen und auch recht entspannt auf den Herbst gucken erstmal.
Welcher Virenmix ist denn überhaupt gerade unterwegs? Weil ganz ehrlich, also im Freundes- und Bekanntenkreis, da wird wirklich schon ordentlich eine Nase geputzt, hoch, ja, gerotzt. Genau, das hast du schön zusammengefasst.
Ja, das kenne ich auch tatsächlich. Also erlebe ich auch und ist, ne, wir steuern langsam so auf den Herbst zu und es ist wirklich wieder so ein Mix unterwegs von vielen Erkältungskrankheiten. Corona ist eine davon. Dann haben wir aber auch die Rhinoviren. Das sind so die klassischen Erkältungsviren. Ein wenig gibt es auch schon die echte Grippe, noch sehr, sehr wenig, aber die Influenza-Viren sind unterwegs. Und dann gerade bei Kindern ist das immer wieder ein Thema, das RSV-Virus, also oder RS-Virus, RSV heißt die Krankheit. Auch das gibt es tatsächlich, kann alle treffen, trifft aber vor allem Kindern. Also wir haben im Moment schon so ein bisschen so einen Mix wieder und steuern eben auf so Erkrankungen von ja, der Atemwege wieder zu.
Und die treffen sich jetzt auf einmal alle zusammen und feiern eine Party oder kommt einem das nur so vor, dass das gerade so gehäuft auftritt?
Nee, kommt einem eher so vor, weil es wirklich jetzt nicht so was Ungewöhnliches, das haben wir immer schon gehabt, ne? Und es ist, glaube ich, auch bei Corona haben wir wahrscheinlich alle so ein bisschen stärkeres Augenmerk drauf gelegt, weil viele Leute sagen, ich habe eine Grippe. Und die meisten haben gar keine Grippe, weil das ist die Influenza, die echte Virusgrippe, sondern viele haben eben nur diese Rhinoviren. Da sagt man auch, ich habe eine Grippe. Die Symptome sind ja durchaus ähnlich, allerdings bei den Rhinoviren sehr viel einfacher. Das ist dann das, was Mediziner grippalen Infekt nehmen. Also das ist nicht neu, sondern ich glaube, wir sind eher sensibler einfach nur.
Ja gut, das kann natürlich auch sein, dass man, es ist ja, finde ich, nach wie vor so, wenn jemand 10-mal hintereinander niest, drehen sich im Restaurant oder so auch alle um, ja, und gucken erstmal. Ne? Also klar, man hat so wirklich so eine gewisse Grundsensibilität irgendwie abgespeichert in sich selbst. Wir können jetzt vielleicht doch nochmal schon über die Zahlen sprechen, Martin. Also ich habe ja gerade gesagt, diese 5 Fälle pro 100.000 Einwohner, aber es wird ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr getestet. Von daher verlässliche Zahlen, das ist doch schwierig wahrscheinlich.
Ja, also so verlässliche Zahlen, wie wir sie schon hatten, ist definitiv nicht mehr der Fall. Ne? Also es wird nicht mehr standardmäßig getestet. Die ganzen Testzentren, die wir ja überall in Deutschland hatten, die sind zu. Es ist, glaube ich, auch so, dass viele Leute, wenn sie jetzt eben eine Erkältung haben, nicht im Zweifel nochmal zum Arzt gehen, wenn die Symptome leicht sind und da einen Corona-Test machen lassen. Das passiert also nicht mehr so reihenmäßig. Aber wir haben schon Zahlen, und zwar interessanterweise aus dem Abwasser. Ich sag mal ganz platt, also den Nasenabstrich für den Corona-Test, den müssen wir selber machen. Auf die Toilette müssen wir aber alle. Und deswegen gibt es so ein Abwassermonitoring, wo man sich tatsächlich anguckt in Kläranlagen, wie ist da das Coronavirus drin. Und deswegen ist es nicht so, dass man sagen kann, wir haben gar keine Daten mehr, aber ganz sicher nicht mehr so eine verlässliche Datenbasis, die wir schon mal hatten. Und deswegen kann man eben auch sagen, und das sagt auch das Robert-Koch-Institut, die Zahlen gehen so leicht nach oben, das sieht man eben im Abwasser.
Ja, auch interessant, ne, was man alles so hinterlässt und was man dann daraus auch lesen oder ableiten kann. Das heißt dann aber auch, welche Entwicklung das jetzt nehmen wird im Herbst, das ist gar nicht wirklich oder nur sehr schwer vorherzusagen.
Ja, also was genaue Zahlen angeht, ist es definitiv schwer vorherzusagen. Was man sicher sagen kann, ist, dass wir wieder mehr Corona-Infektionen haben werden. Das ist jetzt erstmal nicht so spektakulär, diese Erkenntnis. Das liegt halt daran, dieses Virus ist da und man kann sich damit anstecken. Auch wenn man geimpft ist, kann das ja passieren. Schwerer Verlauf, sehr, sehr unwahrscheinlich, wer richtig geimpft ist. Aber eine Ansteckung ist möglich. Und wir haben einfach, ja, wenn wir wieder mehr drinnen sind, dann haben wir wieder engere Kontakte, auch drinnen in den Innenräumen. Wir tragen die Masken nicht mehr so, wie das noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren ja war, wo es vorgeschrieben war. Und ich glaube aber auch, das Freiwillige ist ganz sicher zurückgegangen. Also insofern, hochgehen werden die Zahlen im Herbst ganz wieder. Aber eben nochmal, das heißt nicht Drama, weil das Wichtige ist jetzt nicht, wie viele stecken sich an, sondern wie viel schwere Verläufe gibt es. Und da sagen ja eben die Expertinnen und Experten, da sind wir relativ gut aufgestellt.
Also es geht nach wie vor darum, diese schweren Verläufe zu vermeiden. Das wäre auch das auch Hauptaugenmerk, worum es gehen würde, wenn man jetzt eben sagt, es gibt angepasste Impfstoffe. Und die können sich ja bestimmte Personengruppen auch nochmal abholen.
Ganz genau. Also die Impfstoffe, die angepasst werden, sind auf, man verliert ja den Überblick, vielleicht deswegen sage ich es nochmal, also Omikron. Und es gibt aber schon eine neue Variante, Eris heißt die. Die ist sozusagen die Subvariante, also eine Untervariante nochmal von Omikron oder dem sehr ähnlich. Und es gibt angepasste Impfstoffe auf diese Omikron-Variante, die wird es ab Herbst geben. Und wer über 60 ist, sagt die ständig, die Impfkommission soll sich impfen lassen, oder wer Vorerkrankungen hat. Also Menschen zum Beispiel, deren Immunsystem runtergeregelt wird aufgrund von bestimmten Erkrankungen, die sollten sich impfen lassen mit so einem angepassten Impfstoff, den es auch geben wird. Und der wird auch vermutlich gegen diese Eris-Variante, die aktuell in Deutschland so ungefähr mehr als die Hälfte ausmacht, dann vermutlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit sehr gut schützen vor einem schweren Verlauf. EG5, Eris übrigens, was ich sehr hübsch finde, ist, ich habe geguckt, also ich habe es nicht gewusst, aber Eris ist die griechische Göttin der Zwietracht und des Streits. Ich hoffe also mal, es ist kein Omen, dass das uns droht mit dem Zwietracht und der Streit, aber das ist die Variante, die sich wahrscheinlich durchsetzen wird. Die ist nämlich nochmal ansteckender als die Omikron-Variante, aber ansteckender heißt nicht automatisch gefährlicher. Die Verläufe sind nämlich nicht schwieriger oder schwerer.
Okay, das heißt, der Herbst kommt. Teilweise merken wir das ja jetzt schon, der Winter dann irgendwann auch. Das heißt, die Erkältungsviren generell haben sowieso wieder Hochkonjunktur. Dazu zählt eben auch das Coronavirus. Das heißt, wir müssen alle irgendwie damit klarkommen und die meisten schaffen das auch.
Ja, genau, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und vielleicht auch ein Punkt, an der nicht verkehrt ist, was ich immer mir so ein bisschen wünsche, dass wir das vielleicht alle gelernt haben, ist die Tatsache, Also ich sag mal persönlich, ich fand das schon vor Corona immer ziemlich nervig, wenn ich mit rotzenden Kolleginnen und Kollegen im Büro saß, weil ich mir denke, boah, es muss echt nicht sein. Und ich finde aber, jetzt in der Pandemie haben wir ja wirklich verstanden, dass es viele, viele Bereiche gibt, wo man wirklich im Homeoffice auch arbeiten kann. Ne? Also auch bei uns, ich sitze jetzt hier gerade schön im Studio in unserem Berliner Funkhaus, du wahrscheinlich
in
Köln.
Genau.
Ganz genau. Aber ich weiß nicht, wie viele Podcasts wir aufgezeichnet haben und Gespräche, wo ich irgendwo in der Ecke in meiner Wohnung saß. Also wir haben alle gelernt, das geht auch anders. Und sich daran vielleicht zu erinnern, kann nicht schaden, wenn man eben krank ist, dass man sich dann überlegt, kann ich vielleicht im Homeoffice die 3-4 Tage arbeiten oder aber, wenn ich unterwegs sein muss, dann eben eine Maske aufzusetzen, eine FFP2-Maske, wenn man in die U-Bahn zum Beispiel muss, im Bus sein muss, um eben andere zu schützen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden und wäre vielleicht auch was, wo ich sage, auch wenn das nicht vorgeschrieben ist, wäre vielleicht einfach eine sehr gute und nette Geste, um eben andere Leute zu schützen, die sich nicht so einfach schützen können vor dem Virus. Denn auch wenn ich es gesagt habe, wir werden da gut durchkommen, es kann eben bei bestimmten Menschen immer noch eine schwere Erkrankung sein, Covid-19.
Ja, dann lass uns vielleicht doch da noch mal kurz bleiben. Also die, die eben ein geschwächtes Immunsystem haben, weil sie zum Beispiel bestimmte Medikamente nehmen müssen, die eben das Immunsystem runterknüppeln, sage ich jetzt mal. Bei Krebserkrankungen ist das ja zum Beispiel der Fall.
Genau.
Bei denen ist es ja schwierig zu sagen, also passt auf, die Pandemie ist jetzt eigentlich für die Mehrheit der Bevölkerung vorbei. Da müsst ihr irgendwie mit klarkommen. Weil für die ist ja am Ende die Pandemie nie vorbei.
Das stimmt, für die ist die Pandemie nie vorbei und da ist Corona aber halt auch eine Erkrankung von vielen. Jetzt ist es auch so, dass nicht alle Menschen, die diese Medikamente zum Beispiel einnehmen, sich nicht impfen lassen können. Ist auch nicht so und die Impfung, wie gesagt, ist halt der beste Schutz, den wir tatsächlich haben. Es bleibt immer noch die Möglichkeit, auch sich selbst zu schützen, indem man zum Beispiel sagt, ich trage eine FFP2-Maske. Auch da, glaube ich, haben wir was dazugelernt. Also würde ich auch sagen, vor 4 Jahren hat man einen ja blöd angeguckt, wenn man so eine Maske auf hatte. Ich glaube, das passiert inzwischen nicht mehr. Also was in Asien ja sehr viel mehr dazugehört, wer Bilder aus Singapur zum Beispiel kennt, da tragen Menschen schon immer in der Erkältungszeit Masken. So ein bisschen ist das vielleicht auch in Deutschland normaler geworden. Also ich würde sagen, jeder hat auch eine bessere Bandbreite und ist vielleicht nicht gleich sozial geächtet oder man denkt, der ist jetzt verrückt, wenn er eine Maske aufsetzt. Ich persönlich, wenn du mich fragst, ich habe kein Risiko, einen schweren Verlauf zu haben, aber ich bin nicht so gerne krank und also in der vollen Berliner S-Bahn zu stehen bei Rush Hour, da denke ich mir auch, die 20 Minuten kann ich auch eine Maske aufsetzen und habe eine größere Chance, dass ich vielleicht dann ohne Erkältung durchkomme.
Wo du die Masken jetzt schon ansprichst, also es gibt ja Politiker, die dazu raten, auch jetzt schon wieder eine Maske zu tragen. Janosch Dahmen zum Beispiel von den Grünen. Glaubst du, es könnte auch wieder eine Maskenpflicht geben oder würde man das politisch gar nicht mehr durchsetzen können, weil eben das Thema an sich jetzt keine Hauptrolle mehr spielt, Corona?
Ich persönlich glaube, dass das politisch sich nochmal durchsetzen zu lassen schwierig ist. Und zwar nicht, weil die Mehrheit der Deutschen das so ablehnen würde, aber eine kleine Minderheit so vehement dagegen protestieren würde. Das ist jedenfalls mein Eindruck, den wir in der Corona-Pandemie immer wieder hatten. Der Großteil der Menschen hat ja die Masken recht klaglos aufgesetzt und auch in Zusammenhängen, wo man sich gedacht hat, naja gut, ob das jetzt so nötig oder ganz hundertprozentig sinnvoll ist. Viele haben es einfach gemacht, beim Impfen ja übrigens genauso. Da ist es ja eine kleine Minderheit, die eben gegen das Impfen ist, die aber eine Zeit lang die Diskussion bestimmt hat, bei den Masken glaube ich so ähnlich. Deswegen glaube ich, politisch durchzusetzen eine Maskenpflicht ist schwierig und man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich auch in der Fläche nicht mehr nötig.
Und da wären wir dann auch wieder an dem, was du eben schon gesagt hast, ne? Also dieses Ding mit der Eigenverantwortung, wenn man merkt, man ist irgendwie ein bisschen angekratzt, hat Halsschmerzen, schnupft rum, vielleicht dann doch irgendwie die entscheidenden, weiß ich nicht, 5 Tage einfach mal zu Hause bleiben. Martin, dann danke ich dir für diesen Corona-Überblick hier bei uns im Podcast.
Sehr, sehr gerne.
Ja, schon länger nicht mehr gesprochen über Corona und auch schon länger nicht mehr gesprochen über Donald Trump. Und das holen wir hiermit nach. Wobei, es geht nicht ganz direkt um ihn, dann aber wieder auch doch. Ich komme mal zum Punkt. Es ist ein Urteil gefallen zum Sturm auf das Kapitol. Wir erinnern uns, 6. Januar 2021, da war das gewesen. Und ganz vorne mit dabei waren eben die Anhänger der rechtsradikalen sogenannten Proud Boys. Und ein Anführer von ihnen, der ist jetzt von dem Bundesbezirksgericht in Washington zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Welche Rolle diese Proud Boys gespielt haben an diesem Tag und wie das mit Trump zusammenhängt, darüber kann ich jetzt sprechen mit Jasper Barenberg. Hallo Jasper erstmal.
Grüß dich, Sonja.
Natürlich allen bekannt hier, selbst Host von Der Tag und eben immer mal wieder auch zwischendurch als Berichterstatter in Washington. Zur Zwischenwahl bist du das letzte Mal da gewesen und einfach generell interessiert daran, was da so alles passiert.
Unbedingt.
Ne? An der ganzen Entwicklung eben auch. Genau. Jasper, lass uns vielleicht erstmal bei diesen Proud Boys bleiben. Das ist eine rechtsradikale Gruppierung. Was kann man noch über die sagen?
Also vielleicht muss man als erstes mal sagen, dass es eine von vielen rechtsradikalen Gruppierungen ist. Da gibt es ein ganzes Netzwerk. Und die Proud Boys sind uns jetzt im Kopf, insbesondere seit dem 6. Januar. Dann gibt es noch die Oath Keepers und zahlreiche andere Organisationen. Ja, wie kann man die beschreiben? Es ist eine militante Organisation, eine Organisation, die bewusst politische Gewalt fördert, politische Gewalt anwendet und die wir kennen aus Jahren, in denen sie teilgenommen hat an Rallies, die von rechten, rechtsextremen Gruppierungen veranstaltet wurden und die eben oft durch Gewalt aufgefallen sind dadurch, dass sie sich bewaffnet haben, dass sie mit Waffen rumlaufen und dass sie alle möglichen Verschwörungsmythen transportieren, die es auf der Welt überhaupt nur gibt. Also wenn man es in Adjektive kleiden will, könnte man sagen, die sind antikommunistisch, die sind antifeministisch, die sind anti-LGBTQ, die lehnen Einwanderung ab. Sie sind autoritär orientiert, chauvinistisch, antisemitisch, sie sind islamophob, sie sind rassistisch, weil im Kern steckt doch dieser Gedanke, das, was sie eben als die weiße Rasse bezeichnen
definieren,
das ist sozusagen die überlegene Schicht von Menschen in der ganzen Welt.
Mhm. Okay, also das ist die sehr eindeutige und auch eindringliche Beschreibung dieser Gruppierung. Jetzt lass uns noch mal einen Blick werfen auf dieses Urteil. Das ist ein, ich habe jetzt teilweise Anführer gelesen, teilweise ehemalige Anführer, da bin ich mir jetzt selbst nicht so ganz sicher, als was sollen wir ihn jetzt bezeichnen? Vielleicht kannst du es gleich noch aufklären. Der heißt Joseph Biggs und er ist jetzt zu 17 Jahren verurteilt worden wegen, so heißt es, aufrührerischer Verschwörung. Habe ich jetzt mal so interpretiert, als sei das für die Richter eine eindeutige Sache gewesen?
Das war es auch. Das war ein langes Verfahren. Es hat 3 Monate gedauert und alle möglichen Einzelheiten wurden da ausgebreitet und von dem Richter geprüft, von Timothy J. Kelly. Und er hat am Ende eben gesagt und ist zu dem Urteil gekommen, zu dem Schluss gekommen, dass Joseph Biggs damals einer der führenden Köpfe war, rund um dieses Datum 6. Januar, dass ihm nachgewiesen werden konnte, dass er schon im Vorfeld der Proteste Kontakte zu anderen Gruppen, auch wieder zu den Oath Keepers aufgenommen hatte, dass es Kontakte gab, auch zum Umfeld von Donald Trump und dass er eben an führender Stelle tatsächlich persönlich als Person beteiligt war am Sturm auf das Kapitol an diesem Tag. Der Richter hat nochmal in seinem Urteil auch die Bedeutung dieses Tages hervorgehoben und beschrieben. Er hat gesagt, das war eine nationale Schande. Biggs hat entscheidend dazu beigetragen. Und er hat nochmal betont, dass es eben so etwas wie ein zentrales Motiv, ein Grundsatz in der amerikanischen Politik war, dass eines heilig ist in den Vereinigten Staaten und das ist die friedliche Übergabe der Macht nach einer Wahl und dass dieses Prinzip jetzt nicht mehr existiert, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner sich da jetzt nicht mehr sicher sein können, dass dieses Versprechen der amerikanischen Verfassung gebrochen und in Frage gestellt wird. Und da liegt für den Richter die eigentliche Bedeutung. Man hat ihm eben nachgewiesen, sozusagen minutiös an diesem Tag, wo er beteiligt war. Es ging um einen Akt des Terrorismus in der Anklage. Da hat der Richter am Ende gesagt, das ist für ihn nicht der richtige Maßstab. Das hat vor allem damit zu tun, dass Biggs selber persönlich keine Gewalt gegen Personen ausgeübt hat an diesem Tag. Und so bleibt es eben bei der Verurteilung wegen aufrührerischer Verschwörung. Aber da ist für den Richter vollständig klar, dass er in diesem ganzen Netzwerk war und dass eben die Proud Boys in einer großen Gruppe von 200 ist da immer die Rede, wirklich ganz vorne mit dabei waren, auch in den entscheidenden Momenten, als es darum ging, die Barrikaden zu überwinden und in das Gebäude einzudringen.
Ich habe auch gerade gedacht, ne, dieser Begriff Wellenbrecher, ne, ich glaube, das beschreibt das dann vielleicht auch ganz gut, wenn die vorne mit dabei waren. Vielleicht können wir noch mal gucken darauf, welche Rolle diese Proud Boys denn dann gespielt haben beim Sturm aufs Kapitol. Also ja, ne, sie waren ganz vorne mit dabei. Aber kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass die sich ganz konkret angesprochen gefühlt haben von der Rede von Donald Trump, sich aufzumachen eben in Richtung Kapitol, um zu zeigen, unserem Präsidenten ist die Wahl geklaut worden. Das ist ja Trumps Narrativ bis heute.
Ja, und das war, glaube ich, das der Grundgedanke bei ganz vielen dieser rechtsextremen rechten Gruppen in dieser Zeit. Also wir wissen von den Proud Boys ja, dass es Gewalt seit 2017 gab, dass sie da zum ersten Mal in Erscheinung getreten sind. Die Wurzeln reichen eigentlich noch viel weiter zurück, bis 1994 eigentlich. Aber erst im Umfeld von Trump haben die so richtig Öffentlichkeit für sich erzeugen können. Und wir wissen ja auch noch, dass Donald Trump es war, der im Präsidentschaftswahlkampf 2020 im Fernsehduell mit Joe Biden mit Blick auf die Proud Boys gesagt hat, stand back and stand by. Also haltet euch zurück. Und seid bereit. Mhm. Das ist ja eine typische doppeldeutige, geradezu diabolische Formulierung von Donald Trump. Kennt man an anderen Stellen auch, dass er immer wieder aufgefallen ist damit, dass er diese rechtsextreme Gewalt nicht verurteilen will. Das war an vielen Punkten in den Jahren zuvor der Fall. Und dass er jetzt eben sagt, wird ja auch oft, die Proud Boys haben sich schon als Trumps Armee bezeichnet, also dass er damit kalkuliert, dass es diese Menschen gibt, dass es diese radikalisierten, gewaltbereiten Gruppen gibt und dass sie möglicherweise eben eine Rolle spielen würden. Und das wirft eben ein ganz besonderes Licht auf diese Ankündigung von Donald Trump, als er die Wahl dann verloren hatte, als er sagte, kommt alle nach Washington und seid, wie hat das ausgedrückt, wild.
Ja, und dass sie die Zeichen, die er aussendet, so habe ich es gerade verstanden, auch recht gut interpretieren können und verstehen können. Ne?
Ja, und wenn man schaut, dass der Kongress ja in einem sehr umfangreichen Verfahren über Monate das alles bis ins kleinste Detail aufgearbeitet hat, dann steht ja im Nachhinein noch mehr fest, als man es schon gefühlt hat damals, dass es wirklich alles andere als ein Zufall war, sondern dass da viele Räder ineinander gegriffen haben, dass Trump eine wichtige Rolle dabei gespielt hat und eben auch solche führenden Persönlichkeiten der Proud Boys damals, die es halt heute als Gruppe ja nicht mehr gibt.
Jetzt hat Trump ja ein gewisses, in Anführungsstrichen, Talent, so radikale Gruppierungen anzusprechen, evangelikale Christen auch, White Supremacists hinter sich zu vereinen. Gegenüber diesen Proud Boys hat er sich da eigentlich nochmal ja eindeutiger positioniert. Du hast ja gerade schon erklärt, also ne, wie er so ja fast schon diabolisch mit Sprache umgeht, wen er da wie anspricht. Kann man das auch auf eine andere Art und Weise interpretieren?
Ich würde sagen, das ist halt der zentrale Punkt. Es ist wie eine Gruppe von Unterstützern, auf die er sich no matter what in jedem Fall verlassen kann, die unbedingt an seiner Seite sind, ein Reservoir von Menschen, die mobilisierbar waren und die jederzeit verfügbar waren. Und wir wissen eben jetzt, wie viele Kontakte es gegeben hat zwischen Mitarbeitern von Trump und führenden Köpfen solcher Gruppen. Da gab es Absprachen im Vorfeld, da gab es Mutmaßungen. Und ich habe nochmal nachgesehen, in dem Urteil selber wird dann auch zitiert, dass dieser Joseph Biggs dann im Vorfeld des 6. Januars dann einen anderen führenden Kopf angerufen hat und gesagt hat, get radical now, also werd jetzt radikal, und get men, also hol die Leute zusammen. Also das war eine konzertierte Aktion und Trump war sozusagen das Zentrum dieses Universums damals. Es ist ja geradezu merkwürdig jetzt zu lesen, dass dieser Joseph Biggs ist im Verfahren vor Gericht in Tränen ausgebrochen ist, dass er behauptet, also er hätte damals Alkoholprobleme gehabt, er hat ja eine Armee-Vergangenheit zum Beispiel, bringt also alle möglichen militärischen Fähigkeiten mit. Und jetzt distanziert er sich von all dem mit dem Argument, also damals wurden wir von den Politikern, also von Trump und anderen, verführt in diesen Slogan von der gestohlenen Wahl. Mir scheint das wenig glaubhaft zu sein, von einigen Proud Boys wissen wir, dass die jetzt in ganz anderer Weise weiter in diesem Feld der extremen Rechten unterwegs sind, sich neue Themen, Gender, LGBTQ und so weiter nutzen. Also mir scheint diese Abkehr von damals nicht sehr glaubwürdig. Aber was bleibt, ist, dass es damals eben ein wichtiger Faktor war im Reservoir von Donald Trump und er diese Karte jederzeit ziehen konnte.
Hm. Und sie eben dann auch verstanden wird, wenn sie auf dem Tisch liegt oder gesehen wird, ne? Okay. Jetzt muss sich Trump ja selbst vor Gericht verantworten. Es gibt mehrere Anklagen gegen ihn, unter anderem aber eben genau deswegen versucht der Wahlbeeinflussung und die Attacke seiner Anhänger eben auf das Kapitol. Und trotzdem hat man ja wirklich den Eindruck, das ist ja auch das, was immer wieder vermittelt wird in der Berichterstattung, dass ihm das nach wie vor überhaupt nicht schadet. Also nicht bei seinen Anhängern, nicht bei seiner Partei, den Republikanern. Im Gegenteil, manchmal denke ich, er scheint noch stärker zu werden oder sich noch stärker zu fühlen. Kann man das eigentlich noch rational erklären irgendwie?
Also wenn wir uns Donald Trump selber anschauen und seine Charakterstruktur gewissermaßen, ich will jetzt nicht allzu viel psychologisieren, aber dann hat man ja schon den Eindruck, der lebt vom Kampf, der lebt von der Auseinandersetzung und je hässlicher es gegen ihn geht, desto hässlicher schlägt er zurück und er zieht jetzt Kraft geradezu aus diesen Verfahren. Das fällt wirklich schwer zu erklären, weil es sind ja ein Verfahren, also irgendwann habe ich gelesen, neue Woche, neues Verfahren gegen Trump. Keine Woche vergeht, ohne dass wieder gravierende Vorwürfe in Anklagepunkten auftauchen. Er wird seinen ganzen Kalender die nächsten Monate immer beschäftigt, damit seine Gerichtstermine wahrzunehmen, darüber zu verhandeln und so weiter. Ein Vorwurf ist gravierender als der andere, aber er schafft es, daraus Kraft zu gewinnen. Und das ist eigentlich nicht zu erklären. Man kann es versuchen mit dem Bild oder indem man sich klar macht, dass es eben nach wie vor eine solche aktive, aggressive Basis gibt, die nicht für Argumente zugänglich ist, sondern nur für diese Botschaften von Trumps.
Und vielleicht auch einfach für das Gefühl, das er einem eben sagt, aber das kann nicht richtig sein, weil ich fühle es nicht.
Ja, und zum Beispiel von der Vorstellung, dass wir es nicht mit einer ordentlichen Gerichtsbarkeit zu tun haben, sondern von lauter politisch gelenkten Versuchen, Trump eben kalt zu stellen und irgendwie vor Gericht zu zerren. Und all das funktioniert, weil das eben am Ende zur Folge hat, dass auch die anderen in der Republikanischen Partei irgendwie nicht dagegen ankommen. Ich erinnere mich noch gut nach den Zwischenwahlen zum Beispiel, gab es ja so leise Versuche, den Trump mal hinter sich zu lassen in der Republikanischen Partei. Da gab es ein paar Stimmen, ganz vorsichtig, so offenkundig in dem Versuch, mal gucken, ob sich jetzt andere anschließen. Und das hat alles nicht funktioniert. Als er seine Präsidentschaftskandidatur jetzt bekannt gegeben hat, da haben viele gesagt, ach, das kann gar nichts mehr werden. Trump hat nicht mehr die Power. Und die Entwicklung ist eine ganz andere. Ein Republikaner, eine Republikanerin nach der anderen ist eingeknickt. Und jetzt sind sie wieder an seiner Seite und können nicht gegen diese Kraft an, die aus dieser aggressiven Basis kommt. Und die Kraft, die aus den Gräben innerhalb der amerikanischen Gesellschaft kommen, wo man ja das Gefühl hat, da ist gar keine Basis mehr, auf der man sich unterhalten kann. Die einen können es nur so sehen, dass man Trump übel mitspielt und ihm die Wahl gestohlen hat. Und die anderen können es nur so sehen, dass dieser Sturm auf den Kongress wirklich eine Zäsur in der amerikanischen Geschichte war, weil zum ersten Mal so eine Verfassungskrise im Raum stand und der Versuch, ein Wahlergebnis mit Gewalt zu verändern oder zu negieren.
Jasper, dann danke ich dir sehr fürs Gespräch und für deine Erläuterungen und freue mich, dass wir auch einfach mal hier so ein Gespräch führen konnten.
Das war eine Premiere, aber schön war's.
Super, danke dir. Ja, dann schon mal danke fürs Zuhören an alle für diese Woche bei der Tag oder vielleicht auch nur für einzelne Episoden. Falls es Verwunderungen gab gestern, dass die Folge nicht bei Apple und bei Spotify eingelaufen ist, ganz ehrlich, da gab es offenbar irgendein technisches Problem. Wir können es auch noch nicht genau erklären, aber immerhin können wir sagen, dass es die Folge da nicht gibt. Also bitte nicht wundern, aber natürlich findet sich diese Episode dann eben auch wieder ganz normal in der DLF-Audiothek. Da ist sie auf jeden Fall drin. Ansonsten sage ich stellvertretend Danke für Fanny Buschert, die war heute hier im Redaktionsteam mit dabei. Und ja, Ihnen und euch wünsche ich ein hoffentlich erfreuliches Wochenende. Wir hören uns ganz bald wieder. Sonja Meschkat ist mein Name. Tschüss.